schon alles gefunden. Vielleicht haben Sie ja auch so einen Flyer im Briefkasten gefunden oder irgendwie in die Hand gedrückt bekommen und bist hier, und Sie sind, ach, ich duze einfach, das fällt mir leichter. Und du bist jetzt hier. Was brauche ich, wenn ich etwas finden will? Unbedingt. Den richtigen Blick? Nö, nicht unbedingt. Manchmal stolpert man über irgendwas und denkt, ja, jetzt habe ich es endlich gefunden. Fernglas, unnötig. Augen. Nein, ich brauche nicht mal Augen. Ich kenne blinde Menschen, die finden auch noch Sachen. Ja? Also es ist gar nicht so viel, was man braucht, aber eines braucht man unbedingt, wenn man was finden will. Man muss überhaupt mal suchen, würde ich mal sagen. Man muss wissen, dass man was finden will. Man muss was vermissen. Ich kann nichts finden. Ich kann über viele Dinge stolpern und weiß ich was alles, aber damit ich was finden kann, muss ich wissen, dass ich es nicht mehr habe. Ja? Also sonst kann ich nichts finden. Wer sucht, der wird findet, sagt die Bibel schon. Aber das habe ich jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Aber mir ist das ganz wichtig, weil wenn ich frage, schon alles gefunden, und das haben wir so nett auf diesem Flyer vorne drauf geschrieben, dann ist erstmal die Frage, ja, was suche ich denn überhaupt? Ostereier? Wer hat heute schon Ostereier gefunden? Oder gegessen? Ja, gegessen mehr wie gefunden, okay. Alles kein Problem, ich habe mich auch nicht um Eier gekümmert bisher. Aber was suchen wir überhaupt? Ja, also Ostern ist ja das Suchhighlight schlechthin, zumindest für Kinder. Es werden Dinge versteckt, völlig unnötig. Ja? Da machen sich die einen die Arbeit, damit die anderen wieder Arbeit haben. Das ist Ostern, oder? Also, aber es ist das Highlight und ich kann mich als Kind erinnern, es war wirklich immer dieses Spannende. Dürfen wir jetzt endlich raus und suchen? Und dann hat man im Garten gesucht und manchmal hat man wirklich lange, lange suchen müssen und ist 12-mal und öfter dran vorbeigelaufen. Warum? Ja, weil man nicht so richtig wusste. Man sucht was, aber was? Und manchmal war es auch noch so gut versteckt, ja? Also ist gar nicht so ähnlich, einfach. Aber was suchen wir jetzt an Ostern überhaupt? Ja, ich muss doch wissen, was ich suche, wenn ich finden will. Also Eier, ich hoffe, es ist keiner heute hergekommen, um Eier zu suchen, sonst muss ich euch enttäuschen. Also unter eurem Stuhl findet ihr vielleicht noch einen getrockneten Kaugummi, aber ich hoffe es eigentlich nicht, wir versuchen den immer wieder wegzukriegen. Gemeinschaft, vielleicht bist du auch hergekommen und sagst, ich will Ostern nicht alleine verbringen. Ja, Gemeinschaft kannst du hier finden. Erbauung. Eine Predigt, bei der man zuhören kann und nicht einschläft, wäre ja auch eine Motivation. Ich hoffe, es ist nicht die einzige. Aber ist es das, was du finden willst? Und die Frage ist natürlich, wo suchst du und bei wem? Also ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach mit dem Finden, weil es liegt viel dran, will ich überhaupt suchen? Was interessiert mich? Was will ich wahrnehmen und was übersehe ich auch? Also als Kind habe ich manches Geschenk auch übersehen, weil ich mal gehofft habe, dass es meinem Bruder gehört und nicht mir. Ja? Es ist schon mal die Frage, was will ich finden? Und dann sagt dieser Bibeltext knallhart, ich habe vorhin schon was vorgelesen aus Lukas 24, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Zu den Frauen, die da ans Grab kommen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das mussten sich die Frauen anhören vor 2000 Jahren. Sie wollten sich liebevoll um den Jesus kümmern, in den sie so viel Hoffnung gesteckt haben, und der dann doch am Kreuz gelandet ist. Sie wollten ihn einbalsamieren, ihm nochmal die letzte Ehre erweisen. Und dann kommen sie hin und sind völlig schockiert, weil er nicht da ist. Und dann kriegst du auch noch so einen Satz gesagt, was sucht ihr denn? Ihr sucht völlig falsch, passt überhaupt nicht. Wie gesagt, darum ist es echt spannend zu überlegen, was suchst du? Die Bibel sagt dann noch, als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Pech gehabt, könnte man sagen. Oder wie sich dann rausstellt, Glück gehabt. Ich will dich ganz bewusst fragen, was suchst du heute Morgen hier? Wahrscheinlich habt ihr nicht mit so einer Frage gerechnet. Aber was suchst du hier? Weil, warum schaust du die Predigt auf YouTube? Warum sitzt du heute Morgen hier? Weil es sich gehört, in den Gottesdienst zu gehen? weil es auch schön ist, weil du was Hilfreiches erwartest? Lass die Frage ruhig nochmal stehen. Ich will dich das bewusst fragen, was suchst du heute Morgen hier? Ich hoffe, du gehst jetzt nicht gleich, aber überleg mal kurz. Ich würde jetzt so gerne in Köpfe gucken. Völlig egal, was ich erfahre. Kann ja ganz unterschiedlich sein. Ich bin mir sicher, heute gibt es viel hier zu finden. Aber es gibt auch vieles, wo du vielleicht sagen wirst, bin ich enttäuscht von. Hätte ich mir anders erwartet. Es ist immer eine Frage, was suche ich hier? Was erwarte ich heute hier zu finden? Und nicht immer ist ja das, was ich suche, das Beste, was ich finden kann. Also wie viele suchen wir im Leben und versuchen, Ziele zu erreichen. Wir Deutschen sind ja äußerst zielstrebig, manchmal zu zielstrebig. Und wir stecken uns Ziele, wir wollen Dinge erreichen, wir wollen Sachen haben oder schaffen oder was auch alles. Und wenn wir es dann geschafft haben, stellen wir fest, war ganz nett, aber irgendwie war es das auch nicht. Und darum ist es schon spannend, was will ich finden, was will ich erreichen, was will ich erleben? Will ich ein neues Haus, Beziehung, Freizeit, Spaß oder was man alles haben könnte und merkt dann immer wieder, nee, das war es doch nicht. Und Ostern ist auch so ein Punkt, also Ostern als Ganzes, an dem viele Träume zerplatzt sind. Also wer vor 2 Tagen hier war, Karfreitag, ich finde es von der Stimmung her so einen herausfordernden Tag. Ich bin von Natur aus eher ein fröhlicher, hüpfender Mensch, ihr merkt das. Und Karfreitag ist was, wo ich merke, boah, da liegt eine Last auf mir. Und den Jüngern, den Frauen, die da jetzt eben zum Grab gingen, ging es ja genauso. Das sind nicht nur Seifenblasen zerplatzt, nicht nur Träume, das sind ganze Lebensbilder zerplatzt, weil sie sich gedacht haben, nein, dieser Jesus, mit dem wollte ich doch. Und jetzt ist er tot. Also Ostern ist eigentlich erstmal eine riesige Enttäuschung. Vielleicht ist es nötig, dass es auch an vielen Stellen erstmal eine Enttäuschung ist, weil Enttäuschung, sagt das Wort, da wird was aufgedeckt, wo falsche Erwartungen da waren. Wo ich was erhofft habe, was nicht passt. Für sie damals war es erstmal die Frage, ist er nicht der ersehnte Retter? Er stirbt am Kreuz. Menschen haben viel in Jesus gesucht und vielleicht hast du auch schon in Jesus Dinge gesucht, wo du gemerkt hast, warum nicht, Jesus? Ich habe mir es so sehr gewünscht und du hast geheilt in der Bibel, wenn ich das lese. Aber warum nicht meinen Ehepartner? Warum nicht mein Kind? Warum nicht mich? Ich bin mir sicher, einige sitzen hier und haben diese Enttäuschung erleben müssen, dass Jesus nicht so gehandelt hat, wie sie es sich erhofft, erträumt, erwartet haben. Vielleicht sitzt du auch hier und hast das Gefühl, allein zu sein und hast endlich erhofft, dass Gott da ist. Und ja, er ist da, aber leider nicht immer spürbar. Ich hätte das auch gerne, dass ich immer dieses Gefühl habe, yeah, Gott ist dabei. Ich weiß, er ist immer dabei, aber das Gefühl ist bei mir, vielleicht bin auch ich komisch, nicht immer dabei. Vielleicht hast du auch erwartet, dass er schnips dich von Sucht befreit. Alkohol, Pornografie, Drogen, weiß ich, was es sein könnte. Schlechte Gewohnheiten. Und ja, Gott kann das. Ich kenne Lebensbilder, wo Menschen was vor Jesus legen und es ist weg. Und ich kenne Lebensbilder von Menschen, die lange gerungen haben, um über Süchte und schlechte Gewohnheiten hinwegzukommen. Und die Jesus nur begleitet hat, bestärkt hat. Also ihr merkt, damals sind Träume zerplatzt bei Jesus, vielleicht sind bei dir auch schon Träume zerplatzt bei Jesus. Ich will dir sagen, du bist nicht allein. Jesus ist nicht immer das, was wir erwarten. Gott ist nicht immer so, wie wir es uns wünschen würden. Und doch steckt in Ostern viel mehr. Und die Frage ist, hast du es gefunden? Ja? Die Frauen standen also dort am Grab und haben Jesus nicht gefunden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Sagen die zwei Männer, zwei Engel, wie sich herausstellt. Und sie sagen knallhart, er lebt. Der Tote ist wieder lebendig, er ist auferstanden. Was für eine Zumutung, ja? Also erst Karfreitag, alles, nee, ich sag das Wort nicht, aber ihr könnt es euch denken, also alles wirklich grotten, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, ich will es trotzdem nicht sagen. Also schlimmer geht's nimmer. Und dann das, womit ja jeder irgendwie vielleicht mal, nein, damit hat keiner gerechnet. Viele Erwartungen enttäuscht und dann doch alles ganz anders. Unmöglich aus menschlicher Sicht. Und jetzt sind wir nicht nur bei Ostern damals, sondern auch bei Ostern heute. Die Frauen waren völlig verwirrt zuerst und dann völlig aus dem Häuschen. Das ist genauso, wie wenn ich euch das vorhin erzählt habe mit dem FCA oder ihr könnt auch die Augsburger Panda nehmen oder was auch immer für ein Verein, dem ihr nahe steht. Gestern Kreisliga, oder eigentlich muss man sagen, vorgestern Abstieg in die Kreisliga und heute deutscher Meister. Oder meinetwegen auch Champions League-Sieger oder sowas in die Richtung. Völlig unmöglich, geht gar nicht, dazu muss man sich wieder hocharbeiten. Das ist Ostern. Es ist völlig unmöglich, aber es ist real. Es ist Wirklichkeit. Jesus lebt und er ist nicht tot und er ist auch nicht nur ein guter Mensch. Er ist wirklich Gott. Er hat den Tod besiegt und die Jünger und die Frauen merken damals, sie haben nicht auf den Falschen gesetzt. Er ist wirklich der Retter. Jetzt ist die spannende Frage, was wird dir heute an Ostern zum ersten Mal, vielleicht auch ganz neu, deutlich? Hoffentlich nicht nur, dass Ostereier den Konsum ankurbeln, auch ein netter Nebeneffekt von Ostern. Hoffentlich auch nicht nur ein gutes Erlebnis, weil du heute Morgen hier warst und wieder nach Hause gehst. Was willst du finden? Was willst du dir zeigen lassen? Ich will dich darauf hinweisen, dass dieser Jesus vor 2000 Jahren von den Toten auferstanden ist. Aber das ist kein alter Hut, sondern das ist real, lebendig und das ist der Knackpunkt. Er ist wirklich auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich merke auch, ich bin jemand, ich komme hier heute Morgen hier rein und denke mir noch, ja, wir feiern Ostern und dann bin ich wieder im Routinemodus. Dann kommt der Erste und sagt, der Herr ist auferstanden. Und ich denke, ja, da war was, stimmt. Nein, aber wenn man das nicht kennt, der Herr ist auferstanden. Wir wollen uns daran erinnern, dass das Wirklichkeit ist, dass das nicht nur eine fromme Floskel ist, dass das nicht nur irgendwas ist, was wir ganz nett und schön finden, sondern dass das der Knackpunkt ist. An allem, was Christsein macht. Der Tod ist nicht nur relevant für uns, weil Jesus wirklich auferstanden ist und ein Toter weniger auf der Welt war, sondern das ist relevant, weil es den gigantischen Unterschied für uns Christen macht. Ich möchte euch nochmal einen Vers von Paulus mitgeben aus 1. Korinther 15. Da steht, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und Vers 19, ein Vers später steht, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Harte Worte für Ostern, oder? Wo doch alles fröhlich und gut ist. Harte Worte, aber es zeigt, wie wichtig Auferstehung für uns ist. Ohne Auferstehung ist der Glaube, wie ich ihn kenne, Quatsch. Ohne Glaube ist, dass wir heute Morgen hier sind, Zeitverschwendung. Also unnötig, braucht man nicht. Ohne Auferstehung brauchen wir keinen Gottesdienst, keine Gemeinschaft, keine Kirche. Die Auferstehung ist der entscheidende Punkt. Klar war Jesus auch noch ein guter Mensch. Klar hat Jesus, und ihr könnt das gerne nachlesen hier hinten in den Evangelien, noch viele, viele gute Dinge gesagt, die auch für ein Leben ohne Gott richtig gut sind. Aber der entscheidende Punkt, der Schlüssel, der Faktor, der alles verändert, das ist die Auferstehung. Die Auferstehung. Christsein ohne Auferstehung ist nicht möglich. Ist Selbstbetrug, sagt Paulus, ein Lügenkonstrukt. Unser Glaube ist, nach Hebräer 11, Vers 1, ein Vertrauen, ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist Glaube. Ich vertraue darauf, dass dieses unsichtbare Wesen Gott real existent in meiner Wirklichkeit ist. Das ist nicht beweisbar. Ich kann dir jetzt nicht den letztendgültigen Beweis bringen. Aber es ist bemerkbar und erlebbar. Und das habe ich in meinem Leben immer wieder gemerkt. Und ich weiß, auch viele von euch haben diesen Gott immer wieder gemerkt. Leider nicht immer im Sinne von andauernd, sondern die meisten immer wieder zu verschiedenen Punkten und Zeiten in ihrem Leben. Aber ich rechne damit, dass dieser Gott da reinkommt. Und dieser Gott ist eben nicht irgendwer. Er ist heilig, vollkommen und perfekt. Wer den ersten Teil der Bibel gelesen hat schon oder Teile davon, der merkt, Gott ist nicht irgendwer. Der ist nicht nur ein guter Mensch oder ein netter Mensch, sondern er ist heilig, vollkommen, perfekt, so ganz anders als wir, ohne Tadel, ohne Macken, könnte man sagen. Und ich merke, ich bin's definitiv nicht. Also mancher von euch hat das Glück, dass er mich noch schlecht genug kennt und meint, dass bei mir alles gut ist. Wer mich besser kennt, der weiß, ich bin auch nur ein Mensch. Vielleicht bist du sogar der bessere Mensch. Aber das ist immer schwierig zu sagen, ich kenne euch nicht gut genug. Ich bin nicht vollkommen und da stelle ich fest, Gott und ich passen nicht zusammen. Und dieses Unpassendsein nennt Gott oder die Bibel Sünde oder Schuld. Und das hat nichts mit Verkehrssünden oder Schulden bei der Bank zu tun, sondern es ist eben dieser Zustand, dass wir nicht zu Gott passen, wie wir sind als Menschen. Weil wir uns halt im Kopf haben, oft genug, weil wir unseren Weg gerne rennen und Gott uns ja einfach in seiner Gegenwart haben will, als gutes, perfektes Wesen. Und jetzt kommen Weihnachten, Ostern und die Auferstehung ins Spiel und das macht unseren Glauben aus. Gott sagt nämlich nicht, das ist mir egal, macht halt, was er wollt, sondern Gott sagt von Anfang an, weit vor Jesus, ich wünsche mir eine Beziehung mit dir. Ich will wirklich, dass wir miteinander unterwegs sind. Und das nicht nur manchmal, sonst hätte es ja bei Weihnachten belassen können. Ja? So eine Stippvisite auf der Erde und zack, wieder weg. So wie ein Besuch bei ungeliebter Verwandtschaft. Ja? Mal kurz vorbeischauen. Aber das wollte Gott nicht. Das war ihm nicht genug. Ja, er wollte eine dauerhafte, ewige Verbindung mit uns haben. Und genau deshalb Tod und Auferstehung. Paulus erklärt das so, 1. Korinther 15 wieder, wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Nachkommen von Adam heißt, wir sind nicht perfekt. Der war es auch nicht. Wir sind nicht perfekt. Wir haben eine gestörte Gottesbeziehung. Das stellt die Bibel am Anfang mit Adam klar. Da passt was nicht. Und darum gibt es eine Trennung. Und die ist noch da, aber das ist eben nicht das Ende der Geschichte, sondern die Auferstehung ist das Ende. Na, ist der Doppelpunkt, muss man ehrlich sagen. Das Ende kommt erst noch, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Der Doppelpunkt der Weltgeschichte. Und ohne Auferstehung wäre die Geschichte klar. Dann ist mit dem Tod auf dieser Welt alles aus. Ohne Auferstehung Jesus, sagt Paulus auch ganz knallhart, ebenso werden wir alle zu einem neuen Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Nicht einfach so. Mit dem Tod ist alles aus, denken viele Leute in Deutschland. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch da und denkst dir, ja, gehe ich auch von aus, dass mit dem Tod alles aus ist. Du bist ganz normal, wenn du das denkst. Erst wenn du anfängst, Gott in dein Leben mit reinzunehmen, merkst du, da will einer mehr. Und da gibt es ein Mehr. Da gibt es nicht nur dieses Leben. Und dieser Tod am Kreuz, der war stellvertretend und hat was mit mir zu tun. Der macht dauerhafte Beziehungen möglich. Warum? Weil dieses Nicht-Heilig-Sein nicht einfach wegwischen geht. Weil ich das auch selber nicht hinkriege, gut genug zu sein. Und deswegen hat es Gott für mich gemacht. Ist so ein bisschen, ich finde das Beispiel immer schlecht, aber ein besseres finde ich nicht. Wie wenn du im Gerichtssaal sitzt, weil du, ach, keine Ahnung, was hast du gemacht, jemanden umgebracht, zu schnell Auto gefahren. Es suchst ja aus, ich weiß es nicht. Du kannst dich ja einordnen, wo du dich einschätzt. Du sitzt drin und weißt genau, das, was jetzt kommen wird, dieses Urteil, das ist gerecht, ich habe es echt verbockt. Ich war nicht passend. Und dann spricht dieser Richter das Urteil und sagt, ab in Bau oder 5.000 Euro Strafe oder für manche ist es ja auch schon 2 Monate kein Führerschein, eine riesige Strafe. Also je nachdem, sortier dich wieder ein. Und dann sagt dieser Richter aber, dann zieht er seine Robe aus, kommt runter und sagt, hier ist der Scheck, ich zahle deine Schulden, geh heim, ich gehe für dich in den Knast. Das ist Kreuz und Auferstehung. Jesus nimmt für uns das auf sich, was wir verdient hätten. Und das heißt, Gott muss nicht unheilig sein, damit er in unsere Gegenwart kommen kann. Wir werden passend gemacht. Die Strafe ist abgesessen, könnte man so sagen. Aber das ist immer schwierig. Ich sage ja, der Vergleich ist blöd, aber einen besseren habe ich nicht. Ich muss mir das Ganze eben nicht verdienen. Ich muss mir nicht die Gegenwart Gottes erarbeiten. Ich muss nicht gut genug sein. Ich muss auch nicht jeden Sonntag hier auf dem Stuhl sitzen. Darfst du aber gerne. Ich muss nicht. Sondern Gott zieht mich in seine Gegenwart. Das ist ein Geschenk und er ermöglicht mir es. Und Paulus sagt es uns nochmal deutlich, Vers 19, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann vergisst du den besten Teil. Und ja, der Glaube gibt auch für dieses Leben viel, finde ich zumindest. Aber ich darf nicht den besten Teil vergessen. Und das Leben ist oft wunderbar, ja, manchmal auch anstrengend und überfordernd. Aber es ist der Beginn der Ewigkeit, der Beginn des ewigen Lebens. Und ich weiß nicht, ob du das heute an Ostern gesucht hast. Mancher sagt auch, ja, kenne ich, wusste ich schon. Ich rede mal zu denen, die gesagt haben, ja, nee, war ich mir nicht so sicher, wo ich heute Morgen hierher geschleppt worden bin oder dann doch gekommen bin, weil es irgendwie dazugehört. Mach dir das bewusst. Hannes, also unser Pastor für die junge Generation, hat letztens ein cooles Bild genommen. Er hat von so einem dicken Seil in den Turnhallen geredet. Manche haben da ganz schlechte Erfahrungen, manche ganz tolle Erfahrungen. Und die Seile gehen ja immer von unten nach oben und sind relativ lang, wenn man nicht ganz so sportlich ist. Also fast schon eine Ewigkeit, wenn man da hochklettern soll. Und er hat gesagt, unten sind sie immer so schön zusammengemacht, meistens mit so einem Lederding. Das ist nur so ein kleines Eckchen. Dieses kleine Eckchen ist so wie unser Leben hier auf der Erde. Der Anfang. Und danach kommt die Ewigkeit und das Seil geht nicht nur bis zur Hallendecke, sondern er hat, glaube ich, gesagt, bis weit hinter Augsburg. Das Eckchen bleibt aber genauso lang. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein. Und Gott geht vollen Einsatz, dass du und er, ich und er, zusammen diese Ewigkeit verbringen können. Dass wir in seiner Nähe sein können und ich darf dieses Geschenk einfach annehmen. Das hat Jesus für mich gemacht. Aber, und das ist nur ein mini, mini kleines Aber, ich muss es annehmen. Ich muss es überhaupt erkennen wollen. Da sind wir bei dem Finden wieder vom Anfang, ja? Ich muss es überhaupt finden wollen. Ich kann das nämlich völlig ignorieren. Ich kann sagen, es ist nett für dich, wenn du das brauchst. Und das ist jetzt wieder deine Entscheidung. Es ändert nichts an der Realität, dass da einer gestorben ist und dass der jetzt wieder lebendig ist, jetzt noch. Das ändert null an der Realität. Aber es ändert was dran, ob du es finden wirst, wie deine Einstellung ist, ob du es suchen willst. Du kannst es übersehen und einfach stehen lassen. So wie ich bei meinem Bruder das ein oder andere Jahr auch gemeint habe, ist das nicht dein Korb. Passt doch für dich viel besser. Die Auferstehung ist das Entscheidende. Ostern heißt, Gott will gefunden werden. Nein, er hat eigentlich dich gefunden. Und die Frage ist nur, nimmst du dieses Geschenk an? Gott hat vollen Einsatz gegeben und viel investiert. Er hat sich auf den Weg gemacht, sich in den Weg gestellt. Und deine Frage und deine Antwort ist, willst du ihn finden? Noch ein letztes Mal Paulus. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Ich sage ja, dann ist das, was wir hier tun, unnötig. Und darum will ich dich wirklich wachrütteln, weil nein, ich finde, es ist nicht unnötig. Ich Ich bin so dankbar, dass wir zusammen als Christen unterwegs sein können. Ich bin so dankbar, dass wir Ostern feiern können. Und mit Ostern beginnt die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Und wir sind schon in der Gegenwart Gottes. Mach dir das bewusst. Und von daher die Frage, hast du es auch schon gefunden? Gott segne dich. Ich lasse dich noch mit ein paar Fragen allein. Erik spielt uns ein bisschen Hintergrundmusik. Aber das Spannende ist wirklich nicht, was an Ostern passiert ist, sondern ob du es sehen willst. Amen.